die irgendwie an das Ende, an die Grenzen ihres eigenen Lebens gekommen sind, die innerlich leer sind, die einsam sind, die hoffnungslos sind, die sehnsüchtig auf Veränderung warten. Von außen kann das sein, dass das kaum jemand wahrnimmt. Man kann ein ganz normales Leben führen. Ja, so nach außen hin kann es ganz schön sein, so wie die Wüste ja auch manchmal ganz schön sein kann. Aber nach innen kann es ganz abgestorben sein, da ist nichts mehr da. Da ist man ausgebrannt. Der Kontrast ist fast wüstenähnlich, nur extrem, nichts ist mehr normal. Es mag ziemlich daneben klingen, aber solche Orte, solche Wüsten, wo nichts mehr blüht, wo es unwirklich ist, wo es lebensfeindlich ist, solche Orte, an denen Menschen freiwillig kaum eine längere Zeit sein mögen, solche Zeiten gebraucht Gott in unserem Leben. Genau solche Zeiten, Orte bzw. Situationen, Lebensumstände, die so unwirklich sind wie so eine Wüste. Wir sind einsam, wir sind, wo wir einsam sind, wo wir leer sind, wo wir ausgepowert sind, wo wir angegriffen werden. Und das mag manch einem tatsächlich auch widersinnig erscheinen, vor allem denjenigen, die sich selber sagen, wenn man denn schon mit Gott lebt, dann muss das doch sein Job sein, dass es in meinem Leben endlich gut läuft. Wozu sollte man Wüsten brauchen? Kein Mensch braucht Wüsten. Und wenn Gott, dann bitte perfektes Leben. Alles so vollständig im Reinen. Und doch hat Gott immer wieder, auch schon zu biblischen Zeiten, Menschen in die Wüste geführt. Ganz reale Wüsten waren übrigens sehr entscheidend für die Geschichte Israels. Und es hat auch Wüsten im übertragenen Sinn bei Menschen gegeben. So zum Beispiel bei Hiob. Hiob verlor an einem einzigen Tag, heißt es in Gottes Wort, an einem einzigen Tag alles, seine Familie, sein Reichtum und seine Gesundheit. Alles. Komplett. Und die meisten von uns, mal ganz ehrlich, verlieren das auch, aber nur sehr viel langsamer. Sehr viel langsamer. Über das ganze Leben verteilt. Und irgendwann befinden wir uns an dieser Schwelle des Todes, wo wir auch, genauso wie Hiob, alles verlieren. Wo alles ein Ende hat. Das war eine Wüstenerfahrung für diesen Hiob. Alles weg, Leere, nur noch Gott und er. Hiobs Geschichte ist übrigens meine Geschichte. Es ist eure Geschichte, es ist unsere Geschichte. Gott führt uns immer wieder in solche Wüsten. Und wir werden alle solche Wüsten in unserem Leben erfahren. Selbst wenn das Leben perfekt laufen würde, die ganze Zeit, am Ende würden wir so eine Wüste erleben. Wo wir merken, jetzt gibt es nur noch ihn und mich. Und dort in diesen Wüsten sind wir eigentlich in sehr guter biblischer Gesellschaft. Nebst vielen anderen ist auch Mose, Josua, Johannes der Täufer und sogar Jesus dabei. Jesus, so heißt es im Neuen Testament, Jesus wird vom Heiligen Geist sogar in die Wüste geführt. Also es ist ja eigentlich widersinnig, es müsste eigentlich heißen, Gott führte ihn auf die Höhen seines Lebens und alles war perfekt. Nein, der Heilige Geist führt ihn in die Wüste, an einen Ort der Anfechtung. Gott lässt es zu und er scheint das manchmal sogar zu fördern, um uns in eine neue Klarheit unseres Lebens zu bringen. Diese Orte der Anfechtung sind Orte, an denen man permanent angegangen wird. Aber es sind auch Orte, an denen Gott sehr deutlich redet. Sehr deutlich und sehr besonders. Wüsten fühlen sich nicht schön an. Sie sind trocken, sie sind leer, sie sind eiskalt und überhitzt sowieso. Sie sind nie normal. Bei mir gab es solch eine Wüstenzeit in meinem Leben. Eine Wüste, die ich selber durchlaufen musste. Ich hatte in meiner Dienstzeit irgendwann gemerkt, da ist etwas, was mich wirklich aufhält, was wie so eine Wüste ändert. Und ich habe Gott gesagt, wenn sich da nichts ändert, dann werde ich einfach gehen, dann werde ich aufhören, dann werde ich den Dienst quittieren, dann werde ich das einfach nicht mehr machen. Und das war nichts Äußerliches, ne, so dass irgendjemand daran schuld gewesen wäre, sondern es war nur etwas Innerliches. Es war nur etwas Innerliches. Und ich habe gedacht, okay, dann fliehe ich wohin auch immer. Ich wusste es nicht so genau. Ich wollte nur nicht in dieser Wüste bleiben. Und ich habe wie Hiob versucht, rauszukommen. Und dann habe ich viele Freunde gefragt, ne, so wie hier, ob das auch gemacht hat, nur dass meine Freunde wirklich gute Freunde waren, mal ganz ehrlich. Ja. Und die haben mir gute Tipps gegeben, die haben für mich gebetet, die haben mich begleiten wollen und begleitet. Ich habe Coaching in Anspruch genommen, ich habe eigene Auszeiten gemacht, ich habe gebetet, ich habe Gottes Wort studiert und die Wüste ist geblieben. Und dann, nach einer ziemlich langen Zeit, hat Gott angefangen zu reden. Unter anderem hat er folgendes Wort in mir bewegt und hat es aus verschiedenen Ecken immer wieder zu mir gesprochen. Durch Menschen, durch Situationen und immer wieder kam das Gleiche raus. Was du nicht ändern kannst und Gott gerade nicht ändert, nimm erst einmal an. Was du nicht ändern kannst und was Gott nicht ändert, nimm erst einmal an. Und ich habe gehört, stell dich der Wüste. Ich, Gott, habe dich da reingestellt. Stell dich dieser Wüste. Und wie bei Hiob, als er nach diesem Totalverlust hört er Gottes Stimme, da sagt Gott, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Das ist ein Glaubensschritt. Das ist ein schwieriger und das ist ein großer Glaubensschritt, den man da machen muss. Gott stellt uns manchmal in Wüsten, die nicht sofort aufhören. Und die größten Veränderungen in unserem Leben passieren übrigens nicht in den guten Zeiten. Ich bin relativ viel gerade unterwegs, so als Coach für Organisationsentwicklung, ne? Die Veränderung, ob das in einer Firma oder einer Gemeinde oder sonst wo ist, auch im persönlichen Leben passieren, nicht an den Orten, wo es allen richtig gut geht, sondern da, wo der größte Schmerz ist, da, wo die Wüsten sind, da passieren die Veränderungen. Da spricht dann Gott auf einmal in unser Leben sehr deutlich hinein. Gott stellt uns in solche Wüsten, die eben nicht sofort aufhören. In den nächsten Wochen, in den nächsten 7 Wochen starten wir eine Predigtreihe, gehen eine Predigtreihe durch zu einem Mann, der wohl größte Prophet des Alten Testaments nach Johannes dem Täufer gewesen ist, der von Jesus als der größte bezeichnet wird. Ja, aber er dürfte sonst einer der größten Propheten des Alten Testaments sein, nämlich Elia. Über diesen Mann wollen wir reden, der auch solche Wüstenzeiten erlebt hat. Und heute werden wir auch über diese eine erste Wüstenzeit von ihm reden. Sein Name ist eigentlich Programm. Elia heißt so viel wie Jahwe ist mein Gott. Das klingt ja richtig schön fromm, ne? So in unseren Zeiten würde das jetzt vielleicht ein bisschen außergewöhnlich sein. Aber in der Zeit, wo er gelebt hat, da muss man sich das vorstellen, wie als wenn jemand den Namen bekommen würde, Jesus ist mein Gott und er würde in einer islamischen Welt leben. Und jedes Mal, wenn er gerufen wird, Jesus ist mein Gott, ja, ihr könnt euch vorstellen, was dann passieren würde. Elia hat in einer Zeit gelebt, im 9. Jahrhundert vor Christus, in der das Volk Israel in 2 Staaten aufgeteilt war, in das Nordreich und in das Südreich, in Israel und in Juda. Und er wuchs in Israel auf unter einem König namens Ahab. Und dieser König war der 6. König des Nordreiches, immerhin für 22 Jahre. Das haben nicht ganz so viele vor und nach ihm geschafft, so lange an der Macht zu bleiben. Aber er hat das hingekriegt. Aber von ihm wurde gesagt, dass er tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. So ein böser Mann. Und er hatte diesen Baalskult wieder eingeführt. Baal war eine Art Fruchtbarkeitsgott, zuständig fürs Wetter, für die Saat, für die Ernte, für das Wachstum, nicht wahr? Und anders als Jahwe, der Mose seinen Namen offenbart hat am Dornbusch und der damit sich unverwechselbar gemacht hat, ist dieser Baal so ein vielerlei Gott. Der ist für alles irgendwie zuständig. Den kann man auch für alles irgendwie so einbinden, auch für sich selber. Also so ein vielerlei Gott, der sich auch dem religiösen Bedarf der Zeit irgendwie ganz schnell anpassen kann. Der würde in unsere Zeit heute übrigens extrem gut reinpassen. Auch manchmal in unsere kirchlichen Gremien, wo man manchmal denkt, hey, meine Güte, was kriegt ihr alles unter diesem Namen Gott so drunter gebuttert? Ja, das ist er doch gar nicht, das ist fast eher ein Baal. Wir machen uns unseren Gott einfach so, wie wir ihn brauchen. Jahwe, der Gott des Alten und Neuen Testaments, dagegen ist eindeutig. Er positioniert sich klar. Er hat einen Namen, der ihn festgelegt hat als der, der ist, wie er ist. Er ist, wie er ist, und er ist immer der, der für uns da ist. Als einer, der klare Vorstellungen hat und dem man trotzdem in einer unendlich großen Nähe begegnen kann. Baal dagegen passt sich der Gesellschaft an. Baalim, also der Plural von Baal, diese ganzen vielen Baale, würden wir heute so sagen, die hat es übrigens zu jeder Zeit gegeben. Diese Götter sind so, wie die Gesellschaft sie haben will. Wir machen unseren Gott, wie wir ihn eben brauchen. Und das tun wir manchmal auch. Ein Gott, der in allen Religionen am Schluss dann gleich ist, der austauschbar ist, der überall gleichgültig ist. Einer, den man an die eigene Lebenssituation anpassen kann, den man eine unbestimmte Macht nennen kann oder noch viel besser, wie das heute so geschieht. Gott ist Liebe. Ne? So, alles, was Liebe ist, ist irgendwie schon Gott. Egal, ob diese Liebe zu Gott passt oder nicht, völlig wurscht. Ja? Oder das Gute. Ja? So kann man diese Baale heute nennen. Diesen Baal hat Ahab in Israel wieder eingeführt und er hat ihm gehuldigt. Und jetzt kann man sich vorstellen, dieser Elia, ne, der hieß nämlich nicht Baal ist mein Gott, sondern hieß Jahwe ist mein Gott. Der ist aufgefallen. Ahab hat da Macht, diesen Baal da wieder einzuführen, und er hat jetzt Druck ausgeübt auf das Leben von Elia. Und Elia hatte es nicht einfach. Der hatte eine äußere Situation, die extremst schwierig war, die sein Leben bedroht hat. Das war schon an sich eine Wüstenzeit. Dieser Mann, der Jahwe ist mein Gott hieß, hat das Glaubensleben hat dieser Ahab an die Wand gedrückt. Er hat das Leben für ihn eng gemacht. Und es gibt manchmal Dinge, die uns auch zu erdrücken drohen. Und Ahab steht genauso heute für solche Mächte, die uns den Glauben einfach rauben wollen. Solch teuflische, dämonische Mächte, die uns den Glauben entziehen wollen, die uns permanent angehen und uns das Gefühl der Machtlosigkeit geben. Es ist nur zu leicht, einem Ahab nachzugeben. Man kann sogar irgendwie religiös bleiben. Ja, man kann sogar spirituell bleiben. Ein spiritueller Mensch. Die Frage ist, wo ist dein Ahab? Wo ist dein Ahab? Was oder wer drückt deinen Glauben an die Wand? Wer oder was bringt dich in solche Wüstensituationen? Ahab steht für Dinge in unserem Leben, die gegen Gott stehen. Auch Verhaltensweisen, Süchte, auch Situationen, in denen wir uns nicht entziehen können, Umstände, die wir nicht einfach mal ändern können. Und sein Angebot ist das gleiche wie das des Teufels nach den 40 Tagen, was er Jesus gemacht hat. Ne? Wo Jesus 40 Tage ohne Essen und Trinken war. Das Angebot ist das gleiche wie heute. Sage Gott ab und es geht dir gut. Sage Gott ab und es geht dir gut. Nimm nicht alles so ernst mit dem Glauben. Pass dich ein. So ein bisschen Esoterik dazu. Ist nicht so schlimm. Kannst du ruhig machen. Gar kein Problem. Auch in christlichen Kreisen zieht das immer mehr ein. Warum? Weil wir diesem Ahab auf einmal Glauben schenken. Nun ist es interessant, wie dieser Elia auf diesen Druck, den er von außen kriegt, wie er darauf reagiert. Und ich denke, davon können wir eine Menge lernen. In 1. Könige 17 wird das allererste Mal von ihm erzählt. Und völlig unvermittelt kommt er rein. Also so gar nicht, wie wir das kennen. Jetzt erzähle ich erstmal lange, wer Ahab war, lange, wer Elia war, wie er hieß, was er gemacht hat und so. Ne? Sondern auf einmal, zack, ist dieser Elia in dieser Geschichte drin. Wirklich sofort, unvermittelt, kommt gleich auf den Punkt. Von seinem ersten Glaubensschritt, so denke ich, soll scheinbar nichts ablenken. Noch nicht mal die eigene Geschichte dieses Mannes. Auch nicht die Geschichte von Ahab oder sonst irgendjemandem. Dieser Glaubensschritt ist extrem wichtig. Wir lesen einmal kurz hinein. Da heißt es, Elia, der Prophet aus dem Dorf Tischbe, in der Landschaft Gilead, sagte zu Ahab, so gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Tagen wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle. Elia lässt sich nicht von Ahab in die Ausweglosigkeit treiben. Das ist der erste Satz über Elia, nur mal so nebenbei. Wirklich, sehr plötzlich, nicht wahr? Ja, und dieser Elia lässt sich von Ahab nicht in die Ausweglosigkeit treiben. Er übernimmt sofort Verantwortung für sein Leben, mitten in dieser absoluten Anfechtung. Er spricht in seine Situation hinein den Namen des Herrn, seines Gottes, des Gottes Israel aus, vor dem er selber steht. Der erste Schritt, wenn wir selber an der Wand stehen oder merken, es ist eine Wüste in unserem Leben, ist, dass wir anfangen, an Gottes Wort festzuhalten. An Gottes Wort festzuhalten, auf ihn zu schauen, ihm unseren Glauben zu schenken, auch wenn wir selber noch mittendrin stecken in dieser Wüste. Und wer diesen Schritt tut, ganz ehrlich, der verlässt zunächst einmal seine eigene Komfortzone. Da gehst du raus. Ist nicht so einfach. Ja, es wäre einfacher, diesen Umständen den Glauben zu schenken, diesem Ahab, diesen von Gott wegziehenden Dingen den Glauben zu schenken. Wenn wir Kompromisse mit Ahab schließen, wird alles einfach ruhig weiterlaufen. Alles bleibt wie immer. Das war die Versuchung für Elia und das ist auch unsere Versuchung. Schließe mit Ahab einen Deal, dann wird alles gut. Das ist die Versuchung. Stattdessen aber braucht es diesen Glaubensschritt, diesen ersten Glaubensschritt, um sich gegen eine Situation, gegen Umstände, gegen ein Verhalten aus dem eigenen Leben zu stellen, das Gott nicht entspricht. Und wer das wagt, kann mit Gegenwind rechnen. Ja, zur Wüste kommt auf einmal noch der Wüstensturm. Ja, wird gleich noch mal ein bisschen schlimmer. Wenn wir anfangen, gegen widergöttliche Probleme anzukämpfen, kommen Widerstände. Die unsichtbare Welt wird nicht sagen, oh, wie prima, super, dass du das so machst, dass du dich jetzt im Namen Gottes gegen das stellst, was gegen Gott ist. Das wird nicht passieren. Als Jesus in der Wüste versucht wird, hört der Teufel nicht nach der ersten Versuchung auf, obwohl Jesus der Sohn Gottes war und das hat er gewusst. Er macht munter weiter. Der erste Schritt gegen die mächtigen Ahabs in unserem Leben heißt, stell dich der Situation, dem Problem, aber stell dich im Namen Gottes dagegen. Hab den Mut. Und was Elia übrigens dann geschieht, ist fast klassisch. Gott löst nämlich nicht schnell mal mit so einem kleinen Schnipp das Problem. Übrigens tut er das auch bei uns häufig nicht. Einmal so, zack, wir wünschten uns, das wäre immer so, zack, so wie fast automatisch, ja, sondern er gibt ihm einen entscheidenden Hinweis und er sagt ihm, geh von hier fort, geh von hier fort. Wer dauernd in seinen Problemen steckt, wird sie ganz schwer lösen können, wenn er immer mittendrin ist, wenn er immer mittendrin ist. Und es hilft ungemein, wenn man mal rauskommt aus dieser Situation, mal ein Wochenende macht. Ich habe das häufiger gemacht in meinen letzten Dienstjahren, dass ich einfach mindestens einmal im Jahr ganz rausgegangen bin, ganz alleine, nur für mich. Einfach mal Abstand gewinnen und die Sachen von außen angucken zu können. Es hilft übrigens auch, wenn man in der Ehe eine Krise hat. Das hilft immens, dass man dann mal sagt, komm, wir machen mal ein gemeinsames Wochenende, vielleicht ein Ehekurs-Wochenende oder sowas, ja, wo wir uns einfach von außen nochmal reflektieren können und nicht in der Situation sind, nicht den Stress zu Hause haben, nicht die Familie, nicht die Arbeit, nicht das Haus, Hof und weiß ich was, was sonst auch noch alles drückt, sondern rauszugehen aus dieser Situation. Gewinne erst einmal ein Stück Abstand zu dem, was hier passiert. Und das Dritte, was Elia dann von Gott gesagt bekommt, ist, verbirg dich. Verbirg dich am Bach Krit. Gott stellt uns bewusst in Wüstensituationen. Gerade da, wo wir leer sind, wo wir anfangen, uns zu verändern. Da, wo Elia hingehen soll, ist übrigens nichts. Das ist nicht, da ist jetzt nicht die Party. Das ist nicht das schöne, tolle Leben. Nur so, wo es endlich wieder wohlig ist oder wo die frommen Leute alle sind, sondern da ist gar nichts. Da ist Wüste. Einzig er und Gott ist da. Und da will Gott uns haben. Genau da werden wir mit uns selber auch noch einmal konfrontiert. Da werden ungute Sachen aus unserem Leben weggeschmolzen. Da entdecken wir, wer wir sind, wer wir in ihm sind, wie wir, wie abhängig wir sind in unserem Leben und wie unfähig wir sind, ohne ihn zu leben. Es geht darum, den Mut zu haben, in so einer Wüstensituation uns wieder ganz in ihm zu bergen, ganz in ihm zu sein, bei ihm Schutz zu suchen. Und Elia hatte gegenüber Ahab mit großen Worten aufgetrumpft, ja, mit Glaubensworten. Das war ja so der erste Schritt, nicht wahr? So, das ist so das Stück Proklamation, wie man das manchmal so schön nennt. Ja, das ist eine Proklamation. Aber es braucht für eine Proklamation immer auch die Deckung im eigenen Leben, damit Glaubensworte vollmächtige Worte werden. Und deswegen machen wir Wüstenerfahrung, damit Gott unsere Deckung ist und nicht wir selber. Wir können eine Menge proklamieren. Aus uns selber heraus. Wir können mächtige Worte sagen und sowas. Ja, und die Dinge anbrüllen oder sonst was. Die Deckung ist Gott. Die Kraft ist er. Übrigens, kein Baal kann das geben, was Gott gibt. Kein Baal hat jemals gesagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kein Baal hat jemals gesagt, ne, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte oder ich bleibe bei dir, ich vergebe dir, ich halte dich fest, ich sterbe für dich, ich opfere mich für dich. Aber das hat Gott getan und das tut er mitten in der Wüste, da wo wir gegen diese Ahabs aufstehen in unserem eigenen Leben. Zwischen dem 3. und dem 5. Jahrhundert nach Christus, wir machen mal einen kleinen Sprung in die Kirchengeschichte hinein, da hat es ganz viele Christen gegeben aus Ägypten, Syrien, Israel, Arabien, die sind aus den Städten in die Wüsten gezogen. Das war irgendwie so eine Bewegung, eine christliche Bewegung. Ja. Die sind in die Wüsten gezogen und haben den Schritt gewagt, weil sie sich sicher waren, wir brauchen diese Stille, um Gott zu hören. Das geht leichter an Orten, wo es ruhig ist, wo keine Ablenkung mehr ist. Es braucht für jeden von uns solche Orte der Stille, wo wir uns ganz in Gott bergen können. Unser Leben ist ziemlich unruhig. Und wir wundern uns, dass wir die Stimme Gottes nicht mehr hören, dass wir die Kraft Gottes nicht mehr anzapfen können. Und diese ausgewanderten Christen damals, die haben erlebt, was auch Elia erlebt hat, nämlich das Reden Gottes. Sie sind bewusst in diese Wüsten gegangen, um sich von allem zu lösen, was sie hinderte, ihre Aufmerksamkeit auf Gott zu richten. Und sie haben etwas getan, was wir auch tun können. Im Laufe der Jahre sind aus diesen Einsiedlern dann Gemeinschaften entstanden. Und es sind Orden entstanden und diese sogenannten monastischen Orden, die haben bestimmte Regeln sich selber auferlegt. Und die eine Regel hieß ganz einfach, höre auf Gottes Stimme. Höre auf Gottes Stimme ist eine Regel dieser Orden. Tolle Sache, oder? Ja, das ist das Vierte, was übrigens Elia auch tut. Wir müssen keine Einsiedler werden, wir müssen auch nicht ins Kloster gehen, wir müssen auch nicht komplett unser Leben verlassen und in eine reale Wüste gehen, um Gottes Stimme zu hören. Das geht natürlich auch unter Geräuschkulisse, aber es muss innerlich ruhig werden. Es muss in uns wieder ruhig werden. Gott bringt uns in Wüstensituationen, damit wir ihn hören können, dass wir neu ausgerichtet werden und ihm folgen. Und diese Situation machen uns widerstandsfähig. Ich habe vor ein paar Jahren, bin ich in der Namib-Wüste gewesen und ich habe erlebt, wie Gott da zu mir gesprochen hat. In dieser Wüste, da gibt es die höchste Düne der Welt. Die wird ganz liebevoll von den Namibianern, wird sie Big Daddy genannt. Ja, der große Vater. Ja, und ich wollte da hoch. Und er hat mir gesagt, ganz früh morgens gehst du los. Ja, die ist knapp 400 Meter hoch, höchste Düne der Welt. Ne? 400 Meter einfach die Düne hoch, kein Thema. Ich meine, 400 Höhenmeter, meine Güte. Ne? So, das ist jetzt auch nicht so viel. Und dann bin ich früh morgens los. Es war noch einigermaßen erträglich von den Temperaturen. Und es war fast kein Mensch zu sehen. Nur eine Familie, die war vor mir. Die liefen da schon so ein paar hundert Meter vor mir. Und ich kraxelte so diese Düne hoch und es war unwirklich. Und es wurde immer unwirklicher, ja, weil es wurde immer heißer, der Wind wehte und auf diesem Kamm Kamm, an dem man da so selber hochging, auf diesem Kamm, ne, auf dem man da so entlang ging, da wehte der Wind so stark, dass man das Gefühl hatte, dass einem die Haare an den Beinen weggeschmürgelt werden. Ja? Und irgendwann war ich dann soweit, ich hatte diese Familie so eingeholt und der Vater, der sagte dann zu mir, einen Satz, er sagte, warum tun wir uns das eigentlich an? Ich weiß nicht warum, aber ich weiß warum. Gott hat mich an diesen Ort gestellt. Ich hatte 2 Wochen in dieser Zeit wirklich eine Zeit der Stille. Ich bin ganz wenig Menschen begegnet, unter anderem dieser Familie. Viel mehr waren das gar nicht. Ja, also wirklich ganz wenigen Menschen bin ich begegnet. Und dann sagt mir dieser Mann, warum tun wir uns das eigentlich an? Und dieser Satz ist mir hängen geblieben. Und ich ging weiter und irgendwann war ich so auf 300 Höhenmetern. Man muss sich vorstellen, man geht da, wenn man da geht, man geht immer einen Schritt geht man und 2 rutscht man zurück. Ja? Das ist die Mühe. Also man geht nicht 400 Höhenmeter, sondern wahrscheinlich 800 oder so. Ja, es ist dauernd rutscht man wieder runter. Und irgendwann so nach 300 Höhenmetern habe ich gesagt, ist dieser Satz so in mir hängen geblieben. Ich habe gesagt, ich mache jetzt eine Pause. Ich setze mich auf die abgelegene Seite des Kammes, das war genau an dieser Stelle, und guckte da runter in das Dead Valley, wie das da heißt, und setzte mich dahin und fing an zu beten. Und dann hat Gott auf einmal in mein Leben geredet, wie an seltenen Stellen so deutlich, also so wahrnehmbar deutlich. Ich saß da und Gott sagte mir, akzeptiere deine Grenzen. Mal ganz ehrlich, ich habe nie meine Grenzen akzeptiert, schon gar nicht, dass ich da nicht hochkomme. Ja, wenn eine Familie hochgehen kann, ich kann das 2-mal. Ja, und ich gebe nie auf. Und wenn der Schmerz noch so groß ist und wenn ich 3 Tage danach nicht laufen kann, völlig egal. Und so ist mein Leben auch dauernd geprägt gewesen. Ich bin immer über meine Grenzen gegangen. Und dann sagt Gott mir, in dieser Situation, sagt er, akzeptiere deine Grenzen. Das hat so gut getan. Es war eine Lebenslektion für mich, nicht nur für den Big Daddy. Von dem Big Daddy war das die Lebenslektion, die er mir gesagt hat. Und es hat mir sehr gut getan für meinen normalen Alltag, nicht über meine Grenzen zu gehen, sie zu akzeptieren und zu wissen, Gott hat mir eine bestimmte Kraft gegeben und diese Kraft darf ich einsetzen und nicht drüber. Ich bin dann den Big Daddy runtergegangen. Einfach runtergegangen. Im Psalm 43, Vers 11, da heißt es, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Von einem der damaligen Wüstenväter, von Abt Agathon, wird gesagt, dass er 3 Jahre lang einen Stein im Mund gehabt hat, um zu lernen zu schweigen. Nicht schlecht. Die haben es noch richtig ernst genommen. Ja, vielleicht müssen wir das auch wieder lernen. Gerade in so einem Kommunikationszeitalter, wo wir die ganze Zeit reden und die ganze Zeit Kommunikation betrieben wird, egal wo wir sind. Ja, auf den widersinnigsten Orten sind wir immer noch dabei. Die ganze Zeit Kommunikation, die ganze Zeit aufnehmen, die ganze Zeit Daten, Fakten, Dinge, die ganze Zeit verarbeiten, aber wir kommen nicht zur Ruhe. Das ist eine der größten Herausforderungen für Christen in unserer Zeit. Wenn wir schweigen und die Stille suchen, wird uns manches bewusst. Ich habe 2 Wochen gebraucht in Namibia, um Gottes Stimme wieder wahrzunehmen. In deutlicher Art und Weise. Und es hat mir sehr gut getan. Schweigen ist heute wirklich eine große Herausforderung für uns. Und dann, wenn wir es tun, dann können wir seine Verheißung wieder hören, genauso wie Elia sie gehört hat. Elia hat die Verheißung von Gott gehört und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Da ging er und tat nach dem Wort des Herrn, er ging hin und blieb am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und aus dem Bach trank er. Gott versorgt. Auch wenn die Wüsten noch länger dauern, wie das bei Elia eben auch der Fall war. Diese Wüstensituation ist nicht die einzige in seinem Leben gewesen, aber Gott versorgt. Wir dürfen diese Versorgung erfahren. Nicht jede Wüste, mal ganz ehrlich, nicht jede Wüste in unserem Leben wird uns genommen, aber es gibt eine Verheißung, die in unserem Leben gilt. Gott verändert unsere Wüsten und dabei auch uns. Gott hat Mir hat Gott das geschenkt, dass ich mit meinen Grenzen dann wirklich besser umgehen konnte. Wüsten, Schwierigkeiten, Sorgen, Süchte, Umstände, trübe, leere Lebenssituationen. Gott nutzt diese Wüsten auf eine erstaunliche Weise, um in unser Leben hineinzurufen, um uns in unserem Leben zu berufen. Für Elia war diese erste Wüste sehr entscheidend, weil Gott ihn dort berufen hat. Oder neu berufen hat, man weiß es gar nicht so ganz genau, gegen diesen Ahab aufzustehen, gegen den Baal, ganz real aufzustehen. Wir sollen aufstehen, genauso wie er. Und wir sollen Verantwortung übernehmen. Wir sollen diesen Abstand gewinnen. Wir sollen uns in Gott bergen. Wir sollen diese Stimme Gottes hören. Und wir können diese Stimme Gottes hören. Und wir können dann seine Versorgung neu erfahren. Wenn du gerade in so einer Wüste bist und so eine Wüste spürst, dann möchte ich dir ein Wort Gottes zusprechen, ein Wort aus Jesaja 35 in Auszügen. Freuen wird sich die Wüste und das dürre Land wird jubeln. Die Steppe wird fröhlich singen und aufblühen wie ein Meer von Narzissen. In voller Blüte steht sie da und singt und jubelt vor Freude. In diesem Glauben leben wir. Stärkt die kraftlosen Hände. Lasst die zitternden Knie wieder fest werden. In der Wüste brechen Quellen hervor, Bäche fließen durch die öde Steppe. Alle, die der Herr befreit, werden jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg Zion zurückkehren. Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Glück und Frieden erhalten Einzug und die Freude hört niemals auf. Amen.